SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zu Platz 2 und zum neuen Roman der norwegischen Schriftstellerin Vigdis Hjorth. Und ich nehme mal an, jetzt haben wir eine ganz andere literarische Tonlage und auch das Gespräch wird sich verändern. Wiederholung heißt das Buch, das Gabriele Häfs für den S. Fischer Verlag ins Deutsche übertragen hat. Es geht um Folgendes. Eine Frau wandert mit ihrer Hündin durch den Wald. Dabei erinnert sie sich an ihre Jugend als 16-jähriges Mädchen, an die ersten Küsse auf einer Party und einer Mutter, die das Leben der pubertierenden Tochter auf schreckliche Art und Weise kontrollieren will. Christoph Schröder, in was für einer Familie lebt der Teenager und was treibt diese Jugendliche an und um?
Ja, also vielleicht zunächst einmal steht ziemlich am Anfang dieses Romans der Satz, die Wiederholung ist der Ernst des Daseins. Und ich glaube, das ist ein Motto für dieses Buch. Es ist tatsächlich ein sehr ernstes Buch. Es ist auch relativ schmal, es hat 160 Seiten. Die haben es aber wirklich in sich. Jetzt muss man sagen, Vigdis Hjorth ist 1959 geboren, ist also jetzt Mitte 60, gilt mittlerweile als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Norwegens, hat für diesen Roman, für Wiederholung, das ist tatsächlich ihr neuester, der ist jetzt aktuell, der S. Fischer Verlag hat andere Romane in neuer oder Übersetzung zuvor auf den Markt gebracht, hat für diesen Roman den wichtigsten norwegischen Literaturpreis bekommen. Ja, was ist das für eine Familie? Es ist eine Familie, die sie in anderen Büchern aus etwas anderer Perspektive auch immer wieder thematisiert hat. Man kann davon ausgehen, es ist vielleicht ihre eigene Familie, aber da muss ich sagen, in diesem Buch ist es wirklich nicht wichtig, ob es ihre Familie ist oder nicht, obwohl es da auch mal einen Skandal gab, weil die Schwester von Vigdis Hjorth sich falsch dargestellt fühlte und dann einen Gegenroman geschrieben hat. Also da gab es viele Skandale, aber wenn wir uns auf den Kern konzentrieren, muss man einfach sagen, es ist das Buch einer eigentlich ganz normalen Teenagerin im Jahr 1975, an die die Schriftstellerin sich in dieser Hütte zurückdenkt. Und es geht bei Vigdis Hjorth und auch in diesem Buch immer um das System Familie als dysfunktionales System, als ein System von Verschweigen, Vertuschen und vor allen Dingen in diesem Buch der unglaublichen, geradezu manischen Kontrolle. Also die Mutter der Ich-Erzählerin kontrolliert sie permanent und zwar aus einer panischen Angst heraus, sie könnte sich mit Jungs einlassen, sie könnte Alkohol trinken, Drogen nehmen, all das, was man vielleicht als junge Frau so macht. Und genau durch diese panische Angst und durch diese Kontrolle treibt sie sie möglicherweise dorthin. Und dann gibt es noch, und das ist sehr wichtig, ein Tagebuch, in das die Ich-Erzählerin, also dieses 16-jährige Mädchen, eben nicht das schreibt, was sie erlebt hat, sondern das, was sie demnächst erleben wird oder möchte oder gerne erlebt hätte. Und das ist etwas, was in diesem Buch dann auch, sagen wir, zum katastrophischen Höhepunkt wird.
Und von der Mutter, die jeden Schritt der Tochter zu überwachen scheint, handelt auch die Lesestelle, die wir jetzt hören, aus Wiederholung von Vigdis Hjorth, liest nun Antje Keil.
Ich wollte gerade ins Bett gehen, als Mutter die Tür aufriss und mit dem Kronkorken von einer Bierflasche herumfuchtete. Was ist das? Ich erkannte, dass es ein Kronkorken war, aber darum ging es ihr nicht. Was sollte ich sagen? Was ist das? Fragte sie noch einmal, lauter diesmal. Sie hielt ihn mir vors Gesicht. Schau mal, was ich im Wäschekorb gefunden habe, sagte sie. Wie ist der da wohl reingekommen? Fragte sie. Ich hatte das Gefühl, rot zu werden, aber woher hätte ich das wissen sollen? Ich weiß es nicht, sagte ich. Hatte ich einen Kronkorken in der Hosentasche gehabt? Und war er herausgefallen, als ich meine Hose in den Wäschekorb gelegt hatte? Aber ich steckte keine Kronkorken in meine Hosentaschen. Die Angst war zu groß, die Wachsamkeit zu groß. Ich trug Mutter in mir wie einen Kronkorken unter der Haut. Mutters Angst und Mutters Blick und Mutters Stimme, die umso stärker wurden, je näher ich dem Haus kam. Deshalb wurde ich, selbst wenn ich Bier getrunken hatte, auf dem Weg nach Hause nüchtern. So atemlos und wachsam beim Anblick des Hauses, in dem ich im ersten Stock wohnte, dass ich nie im Leben einen Kronkorken in meiner Hosentasche vergessen würde. Ein Kronkorken, sagte sie mit fester Stimme. Was habe ich damit zu tun? Fragte ich. Wie ist der in den Wäschekorb gekommen? Fragte sie schrill. Ich weiß es nicht, sagte ich. Oh, das weißt du wohl, sagte sie. Jetzt lass doch das Mädel in Ruhe, sagte Vater aus dem Wohnzimmer. Danke, Vater. Denn Mutter verließ mein Zimmer. Vielleicht war es Vaters Kronkorken. Ich musste meine Kleider überprüfen, ehe ich sie in den Wäschekorb legte. Ich musste meine Handtaschen und Beutel und meine Schultasche überprüfen. Vermutlich durchwühlte sie alles, wenn ich nicht zu Hause war.
Antje Keil las aus Wiederholung. Der Roman von Vigdis Hjorth wurde von Gabriele Haefs aus dem Norwegischen ins Deutsche übertragen, ist bei S. Fischer erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Ich war ja sehr gespannt, liebe Antje Keil, wie Sie das lesen, denn das vielleicht, was Sie jetzt nicht sehen können, ist, dass diese Seite komplett beschrieben ist und nahezu ohne einen Punkt durchgeht. Und das Atemlose merkt man, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist beim Lesen, aber dieser Fluss, der hört überhaupt nicht mehr auf. Auf jeden Fall gibt es diese atemlose Erzählstimme und die steuert dann, das ahnt man dann irgendwie auch, auf ein doppeldeutiges Wort in diesem Zusammenhang, gescheiterten Höhepunkt zu. Etwas allgemeiner gefragt, Gerrit Bartels, wie wird hier Jugend erzählt?
Also ich hatte das Gefühl, dass diese Passage, also das ist ja eben der große Mittelteil des Buches, das so wie Christoph Schröder es auch vorgestellt hat, eine handelsübliche, durchschnittliche, pubertierende Jugend ist, einer 16-Jährigen, die eben dauerhaft kontrolliert wird von ihrer Mutter, von ihrem Vater. Und das natürlich mit einer gewissen Atemlosigkeit gemacht wird in diesen Passagen, weil man wirklich bedrückt ist von dem, also wie die Mutter eben dieses Mädchen kontrolliert. Nur im Hintergrund wabert natürlich immer diese eine Geschichte, die eben schon von Vigdis Hjorth zweimal erzählt worden ist in zwei vorherigen Büchern. Also wenn man Leser oder Leserin ist von Vigdis Hjorth, man weiß um diese Geschichte. Und man wartet natürlich die ganze Zeit auf diese Auflösung. Und ich meine, das ist eben so dieser Pendel, wo es immer so hin und her geht. Einerseits ist das wirklich eine normale, ja, stinknormale 70er-Jahre-Jugend, von der erzählt wird. Und auf der anderen Seite ist da dieses Ereignis, und kannst jetzt auch einfach mal sagen, das ist ein sexueller Missbrauch, den der Vater an der 5-Jährigen begangen hat und der eben über all diesem steht, der über diesem ganzen Roman eigentlich steht und der dann aufgelöst wird eben durch so ein paar Tricks. Ich meine, ich bin auch ziemlich angetan von diesem Buch, also es hat mich wirklich auch berührt, dieses Buch. Ich finde es auch literarisch sehr gelungen. Nur was eben diese Tagebuchpassage anbetrifft, das ist ja wie so ein literarischer Trick, den Vigdis Hjorth benutzt, dass eben die Tochter in das Tagebuch was reinschreibt, was sie sich eigentlich vorstellt, was sie fantasiert und was der Vater dann zu lesen bekommt und wo dann die ganze Geschichte dann ins Rollen gebracht wird, weil die letzten 40 Seiten dieses Romans sind dann eigentlich im Grunde eine Nacherzählung der 40, 45 Jahre, die danach passiert sind. Und das ist so eine Art von merkwürdiger Poetologie, die Vigdis Hjorth so reinbaut, dass es da eben einerseits dieses befreite Schreiben geht, dieses total fantasievolle Schreiben, wie sie sich eigentlich ihren ersten Sex vorstellt. Und die Eltern auf der anderen Seite eben sagen, nö, da war doch was. Wir wissen, dass da vorher was war und sie wird dann ja auch gefragt, ob sie geblutet hat. Und das ist das eine, was ich so leicht problematisch finde, also eben dieser Trick. Und auf der anderen Seite gibt es diese Passage, wo das Mädchen, was eben total aufgelöst ist, nach Hause kommt, was ihren Freund nicht mehr sehen darf, weil der Vater eben nach Hause gekommen ist und dieses Tagebuch gelesen hat. Also sie kriegt dann Verbote. Sie will sich umbringen, also hat Suizidfantasien und trifft dann ihre norwegische Lehrerin. Und diese norwegische Lehrerin sagt zu ihr, ich habe jetzt gerade wieder einen tollen Aufsatz von dir gelesen und so, du hast so ein wahnsinniges Talent, du wirst sicher später mal vom Schreiben leben können. Und das ist auch so eine Art Rettung für dieses Mädchen, so eine Art vom Flucht in den Schreiben, um dann halt eben dieses Schicksal bewältigen zu können. Und ich muss sagen, das ist so dieser Haken, den ich an diesem Buch habe.
Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wie sie diese Teenagerzeit beschreibt. Weil was man vielleicht sagen muss, das Ganze ist ja ein Rückblick, der dadurch in Gang gesetzt wird, dass die Erzählerin im Konzert sitzt und neben ihr nimmt ein Teenager Platz mit seinen Eltern. Und sie das fast körperlich spürt, dieses Machtverhältnis von Eltern zu diesem Kind. Und dann erinnert sie sich, wie das bei ihr zu Hause war. Und ich finde, sie beschreibt ihre eigene Teenagerzeit großartig. Mhm. Also allein wie sie dieses, wofür der Alkohol nötig war, mhm. wie sie das beschreibt, um überhaupt halt diese Leichtigkeit hinzubekommen. Was ich habe mich nur immer gewundert, 1975, Kronkorken im Wäschekorb, really? Also weiß ich nicht, war das so, liegt das an Norwegen? In Deutschland war das doch zu der Zeit, glaube ich, nicht mehr so ein Riesenthema.
Vielleicht nur in dieser Familie. Ich glaube ja auch nicht, dass die eine normale Jugend gehabt hat. Ja. Hier gibt es aber einen entscheidenden Grund, weil die Eltern Angst haben, dass da was rauskommt. Das ist ja sozusagen der Dreh. Man fragt sich ja am Anfang, wenn man jetzt die Vorgeschichte nicht so genau kennt und die anderen Bücher eben auch nicht gelesen hat, warum machen diese Eltern
die
das? Vor allem die Mutter. Ja, der Vater hat ja eine dubiose Rolle. Ja. Der sagt
immer, lass sie in Ruhe.
Und trotzdem ist er derjenige, der in der Vergangenheit sie eben nicht in Ruhe gelassen.
Aber es strebt ja alles nach dieser Auflösung. Es ist nicht so, dass das nur, also so wie in dem vorherigen Roman, da ist es so, dass das wirklich nur so über dem ganzen Buch schwebt. Aber in diesem Fall wird das ja wirklich ganz konkret aufgelöst.
Es wird konkret aufgelöst, aber die Sprache ändert sich in dem Buch. Während ich diese Passagen, die sich mit der Jugendzeit und dem missglückten ersten Mal beschäftigen, für äußerst dicht und präzise gehalten habe, wird es für mich ein bisschen rauender. Das muss natürlich auch sein, weil sie keine präzisen Erinnerungen hat an das, was geschehen ist. Ist das aber nicht trotzdem auch ein Problem? Weil es wird dadurch so diffus.
Ich hatte damit kein Problem, weil mich dieses Buch insgesamt wirklich so beeindruckt. Also hatten Sie keine Beklemmungsgefühle beim Lesen? Total. Ist Ihnen nicht kalt geworden? Diese Anfangsszene, die Sie erwähnt haben, da geht es darum, da nimmt neben ihr dieses Mädchen im Konzert Platz und neben ihr ist kein Platz mehr, deswegen setzen die Eltern sich hinter das Mädchen. Und wollen, dass sie ihre Jacke auszieht. Mhm. Und das Mädchen will nicht ihre Jacke ausziehen. Mhm. Und die Eltern von hinten sozusagen bedrängen sie, zieht die Jacke aus. Und dann zieht das Mädchen die Jacke so über die Schultern und lässt sie aber hier an. Und wie das beschrieben ist, was für ein starkes Bild das ist. Und wie das überhaupt gedrängt und ich will nicht sagen gepresst, aber also es hat eine so ungeheure Wirkung beim Lesen, dass man alles glaubt. Und ich würde auch widersprechen, Herr Bartels, dass das nur auf diesen Höhepunkt zusteuert. Es ist auch ein Buch über die Macht des Schreibens sozusagen. Mhm. Das ist es nämlich schon, weil die einzige, sagen wir, etwas zynische Pointe ist natürlich, dass dieses Mädchen, also das muss man dann vielleicht erzählen, kommt vom Date mit ihrem Freund Finn zurück und es sollte der erste Sex werden. Es passiert aber nicht, weil der sich immer nur auf sie legt und so tut, als ob, aber offenbar überhaupt keine Ahnung hat, wie das funktioniert und dann aufsteht und geht. Und sie hat aber Pornobilder im Kopf, die sie im Wald in Pornomagazinen gesehen hat von den ganzen Jungs, mit denen sie da unterwegs ist. Und sie schreibt einen 35-seitigen Porno in ihr Tagebuch, wie sie es gerne gehabt hätte. Und das wird ja für die Eltern zur eigentlichen Realität. Also diese Wechselwirkung von Imagination und Realität, die sich dann bis zur Unkenntlichkeit durchdringen. Ja, am Ende wird die Tonlage anders, weil sie es muss.
Ich muss vielleicht noch sagen, das Buch hat auch einen philosophischen Überbau. Also heißt ja immer, wie autofiktional ist dieses Buch? Das ist ja immer die Frage bei Vigdis Hjorth. In diesem Fall ist es ja, es heißt Wiederholung. Und dieses Wiederholung spielt an auf einen Søren Kierkegaard-Aufsatz, Buch, also wo Søren Kierkegaard eben auch über Wiederholung nachgedacht hat. Und den Satz, den Sie da eingangs zitiert haben mit Wiederholung ist der Ernst des Daseins, ist ein Kierkegaard-Zitat, was sie irgendwo gelesen hat. Mhm. Also sie spielt das aber eben noch ein bisschen weiter. Da geht es dann eben tatsächlich um Erinnerung und um Wiederholung. Also was ist eigentlich Erinnerung? Erinnerung, das ist eben auch also 1:1 von Kierkegaard, was er in diesem Fall aber nicht sagt, dass die Erinnerung, die passt irgendwie nicht mehr so richtig. Das ist so wie Klamotten, die irgendwie 50 Jahre später nicht mehr richtig passen. Aber bei der Wiederholung ist es so, die ist wie angegossen. Das wird dann alles noch so ein bisschen weiter gespielt. Aber es erklärt natürlich eben, warum Vigdis Hjorth sich eben im Alter von, ich weiß nicht, 64 oder 65, sich immer wieder auf dieses eine Ereignis konzentriert. Hm. Also sie erzählt ja dann eigentlich eine Art von Schriftstellerin-Biografie, die mit dem Kinderbuch anfängt und die Eltern lauern darauf, was schreibt sie denn eigentlich da die ganze Zeit und dann werden die Bücher immer härter von ihr, da geht es dann um Sex und es geht um Alkohol und da wird dann schon genauer hingeguckt und wir wissen jetzt eben, weil die Schriftstellerin ja eigentlich schon ziemlich lange, also in Norwegen zumindest bekannt ist, aber hier jetzt langsam größeren Leserkreis, Leserinnenkreis erschlossen wird, eben mit diesem dritten Buch, die sich immer um diesen Missbrauch ziehen, warum sie das eigentlich immer wieder macht. warum sie eben in diesem hohen Alter sich dann doch immer wieder auf dieses eine Ereignis, was da eben im Alter von 5 Jahren möglicherweise stattgefunden hat oder nicht, warum sie da immer wieder drauf rekurriert.
Ja, aber gerade der also Titel Wiederholung spielt ja auch auf Psychoanalyse und auf Therapie an, wo man diese Situationen immer wieder durchspielt. Und sie spricht in diesem Roman einmal davon oder vergleicht ihr Schreiben mit dem Bild Der Schrei von Edvard Munch, der ganz viele Versionen davon gemalt hat. Und das sei bei ihr eben auch, dass sie immer das variiert, ihr Thema nochmal. Und ich wollte nochmal zu dieser Sprache, weil wir auch bei dieser Stelle, die wir gehört haben, diese wahnsinnig langen Sätze mit hunderten Kommata gefühlt. Das war für mich beim Lesen, oder wo ich so dachte, warum macht sie das? Wirklich, wie man sich erinnert. Es ist halt dieses stockende Sprechen, wo einem immer noch was einfällt, was man dann mit noch einem Komma absetzt. Und ich finde, das macht sie hervorragend.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Der Roman Wiederholung von Victor Sjord in deutscher Übersetzung von Gabriele Häfs steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet oder hier im Saal sind sie auch ausgelegt zum Nachlesen in den schönen Bestenlisten-Flyer mit zahlreichen Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der Bestenliste waren heute in Freiburg zu Gast Shirin Suchitrawala, Gerrit Bartels und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.